Ja, es ist immer schwer, über Menschen zu sprechen, die etwas getan haben, aber die Bibel ruft uns dazu auf. Es einerseits richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, andererseits aber prüfet die Lehren, ob sie von Gott sind. Es gilt also beides zu tun, und Lehren werden ja bekanntlich von Menschen aufgestellt, also sind wir auch aufgerufen, jetzt nicht zu richten, aber Lehren zu prüfen, zu untersuchen, ob sie mit der biblisch-theologischen Lehre übereinstimmen. Das ist auch so ein bisschen meine Aufgabe in Gießen im Fachbereich Apologetik, Verteidigung des christlichen Glaubens, was wir also versuchen, auch auf diesen Gebieten. Nun zum Thema, die Theologie Eugen Drewermanns und die Botschaft der Bibel. Ich möchte in folgenden Teilen vorgehen. Zunächst einmal ein biografischer Teil, wer ist Eugen Drewermann? Dann der zweite Teil, was lehrt Eugen Drewermann? Dann drittens, was können wir von Eugen Drewermann lernen? Und viertens, was müssen wir bei Eugen Drewermann ablehnen? So in dieser Reihenfolge möchte ich einige Gedanken in dieser heute möglichen Kürze darstellen. Nun, wer ist Eugen Drewermann? Von den einen wird er als der neue Luther bejubelt, von den anderen wird er als Ketzer verschmäht. Wer ist er eigentlich? Eugen Drewermann wurde am 20. Juni 1940 in der westfälischen Bergarbeitergemeinde Bergkamen geboren und katholisch getauft. Die Mutter war katholisch, der im Kohlebergbau tätige Vater evangelisch. Eine frühe Grunderfahrung erlebte er als Vierjähriger im Bombenangriff auf seine Heimatstadt Bergkamen. Es war die Grunderfahrung der Angst und inneren Verunsicherung. Drewermann sagte in einem Interview: Ich muss als Kind erlebt haben, wie wenig Verlass auf normale Lebensumstände ist. Ich glaube, dies war eines meiner Schlüsselerlebnisse beim Bombardement auf Bergkamen 1944, als zwei Volltreffer auf den Bergstollen gingen, in dem die Bunker untergebracht waren. Das Licht fiel aus, die Erde bebte, die Leute kreischten, gerieten in Panik. Die Grunderfahrung, dass auch Menschen, mit denen ich vorher noch Lieder gesungen hatte, bei denen ich auf dem Schoß gesessen hatte, völlig außer sich waren vor Angst. Das war ein unheimliches Erlebnis. Es ist auf die Menschen, die einem eigentlich am nächsten stehen, im Entscheidenden kein Verlass. Ich muss das sehr früh kompensiert, also ersetzt haben, mit der Hoffnung, dass es irgendwo doch eine Sicherheit gäbe. Jedenfalls war davon ja ständig die Rede. Ich habe sie gesucht, irgendwie in der Kirche, im Tabernakel, in meinem Kopfkissen, in meinem Teddybär. Irgendwas habe ich im Arm gehalten oder wollte ich festhalten. Ich glaube, das war meine Art von Religion, die dann nie aufgehört hat. Ich hatte ständig irgendwelche metaphysischen, also übernatürlichen Fragen und immer meine Schwierigkeiten mit Religionslehrern und Professoren, die klare Antworten dasehen, wo ich ganz unklare Fragen und Probleme wahrzunehmen glaubte. Es war der ganze Weg zum Priestertum alles andere als einfach. Soweit Eugen Drewermann. Und diese frühe Grundprägung der Angst und inneren Verunsicherung hat ihn sein ganzes Leben bis heute bestimmt, auch seine Theologie und Weltanschauung geprägt. So wandte sich Drewermann als junger Mann mit 15, 16 Jahren etwa der Welt existenzialistischer Philosophie zu. Und zwar sind das etwa Namen wie Sartre, Camus, Kierkegaard, Heidegger. Hier war er mit seiner Erfahrung der Verunsicherung und Angst in eine Vertrautheit eingetreten mit diesen Denkern, vor allem Kierkegaard, bei dem es auch um Angst, um Verzweiflung, um Krankheit zum Tode ging. Und er sagte, genau das entspricht mir sehr und war für mich damals der einzige Weg, um zu überleben. Und es war wichtiger als jeder Papst, jeder Religionslehrer. Drewermann fühlte sich aufgrund dieser philosophischen Prägung, es war ja auch eine gewisse Verwandtschaft mit Bultmann-Theologie vorhanden im Existenzialismus, er fühlte sich eher zu einem liberalen Protestantismus hingezogen, als zu dem engen, vorkonziliaren Katholizismus vor 62 damals, hat er ja studiert, aber beschloss dann trotzdem, katholische Theologie und Philosophie zu studieren, 1959 bis 65 in Paderborn und Münster. und wollte Priester werden. 1966 wurde er dann zum Priester geweiht, war bis 68 Kaplan im lippischen Kurort Bad Triburg bei Paderborn und stieß da dann immer mehr auf sein Interesse an der Psychoanalyse, indem er, wie er sagte, mit den Liebesabenteuern im Kurleben konfrontiert wurde. Und er weigerte sich, hier von Schuld zu sprechen. Er sagt, es war deutlich, dass die Menschen litten, aber nicht schuldig waren, bei diesen Kurschattenerlebnissen offensichtlich, nach seiner Sicht. Und dass ich, wenn ich sie verstehen wollte, Bereiche des Daseins kennenlernen müsste, die mir im gesamten Theologiestudium nicht vertraut waren, die Bereiche des Unbewussten. So bin ich damals zur Psychoanalyse gekommen. Als er damals sich schon gegen gewisse traditionelle biblisch-theologische Vorstellungen von Schuld gewehrt, mehr hier von der Ebene des Unbewussten gesprochen und studierte dann Neopsychoanalyse in Göttingen bei Schulz, Henke und anderen. Dann wurde er zum Promotionsstudium freigestellt, promovierte 1977 an der Universität Paderborn mit der als dreibändiges Buch erschienenen Werk Strukturen des Bösen, eine Auslegung der biblischen Urgeschichte in theologischer, philosophischer und psychoanalytischer Sicht. Sie merken immer diese drei Dimensionen, die bei ihm zusammenfließen können. Und wurde dann als Privatdozent für das Fach katholische Dogmatik in Paderborn zugelassen. Und zwar, Ironie des Schicksals, von seinem späteren Gegenspieler, dem damaligen Professor Johannes Joachim Degenhardt, der dann später Erzbischof wurde und Drewermann dann die Predigt und Lehrbefugnis entzog. Das war also damals er Kanzler und später dann Erzbischof Degenhardt. Warum wurde ihm dann in den 90er Jahren Lehr- und Predigtbefugnis wieder entzogen? Deshalb, weil es in den 80er Jahren dann zu einer wachsenden Entfremdung Drewermanns von der römisch-katholischen Kirche und, wie auch ich denke, vom überlieferten christlichen Glauben überhaupt kam, vor allem auf dem Feld der Bibelauslegung, der Christologie, aber auch der katholischen Moral- und Amtsauffassung. Es folgten Vorladungen, Lehrgespräche und ein lang andauernder Briefwechsel, der in seinem Band, worum es eigentlich geht, von ihm abgedruckt wurde, mit über 600 Seiten. Und im Oktober 91 wurde dann die Lehrbefugnis und im Januar 92 die Predigtbefugnis entzogen. Welche Gründe wurden genannt von Degenhardt und Rom? Folgende Gründe, ich zitiere: Abweichungen von der Glaubenslehre der katholischen Kirche über die Einsetzung der Sakramente, vor allem auch der Eucharistie und des Priestertums durch Jesus Christus, über das katholische Verständnis des Kreuzestodes Christi, über die Feier der Eucharistie und des priesterlichen Dienstes, über die Geburt aus der Jungfrau Maria, Jungfrauengeburt, über die Autorität der Kirche und der Bischöfe in Sachen des Glaubens und der Sitten, sowie über die sittliche Beurteilung der Abtreibung durch das kirchliche Lehramt. Und dann folgt ein Kernsatz, ein folgenschwerer Satz. Sie, Herr Drewermann, leugnen, dass Jesus von Nazareth, der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, wirklich und in einzigartiger Weise ist. Zitat Ende. Also entscheidende christologische Feststellung, dass er die Gottessohnschaft Christi leugnen würde, in der einzigartigen Weise, wie er das in der Bibel ist. Nun, ein, auch für uns, wenn wir das hören, massiver Vorwurf. Und es stellt sich die Frage, ist Drewermann mit dieser Verurteilung durch die katholische Kirche Unrecht geschehen oder gibt es doch Punkte in seiner Lehre, die auch nach evangelischem Verständnis eine Kritik aus biblisch-theologischer Sicht rechtfertigen? Dazu müssen wir in einem größeren Teil jetzt zunächst einmal die Lehre skizzieren zumindest. Nun, was lehrt Eugen Drewermann? Es ist zum Ersten die Grundbefindlichkeit der Angst. Ein heute sehr aktuelles Thema. Wir erfahren ja diese Angst auf vielen Gebieten. Das erklärt auch, warum Eugen Drewermann so viel Anklang findet, auch in einem säkularen, weltlichen Publikum, das vielleicht die Bibel noch nie gelesen hat, aber hier die Grunderfahrung der Angst, der Verunsicherung ist nun sehr verbreitet. Und wie einmal Hans-Martin Barth festgestellt hat über Drewermann, hat er die lutherisch-reformatorische Lehre von Rechtfertigung und Schuld und Rechtfertigung allein aus Gnaden praktisch ersetzt durch das Begriffspaar Angst und Vertrauen. Diese existenzialen Kategorien, die jetzt an die Stelle der lutherisch-reformatorischen Grundpositionen getreten sind. Also nicht mehr, wie bekomme ich einen gnädigen Gott, sondern wie kann ich meine Angst überwinden durch Vertrauen? Das ist die Frage, die sich ihm stellt, die der moderne Mensch offensichtlich auch immer stärker hören will, und das andere wird in den Hintergrund treten lassen. Nun, in seiner Doktorarbeit Strukturen des Bösen sprach er vom Mythos des Sündenfalls. Er hat das also nicht im literalen Wortsinn aufgefasst, sondern 1. Mose 2 bis 11 sei ein großartiges Bild für den Menschen, der gewisse existenziale oder existenzielle Grunderfahrungen macht, nämlich eben die Angst und Verunsicherung. Die Verunsicherung, die er selber als Kind erlebt hat. Das sei ein Bild dafür, der Sündenfallbericht etwa, dieses Ausgeliefertseins an die Strukturen des Bösen, nämlich der inneren Verunsicherung, der Angst, und die Schlange nun repräsentiere den Trieb, die anderen zu beherrschen, Herr über Gott sein zu wollen, aber dadurch wächst die Angst noch mehr, weil der Mensch, der aus Angst in die Sünde, in die Gottestrennung hineingerät, nach und nach in der Sünde noch größere Angst hat vor Gott. Er stürzt in die Verzweiflung und Neurose hinein und wird unentrinnbar in den Strukturen des Bösen gefangen. So also auch der Titel seiner Dissertation. Und der Weg zur Befreiung, und da denkt Drewermann durchaus teilweise noch traditionell christlich in dieser Frühphase seines Werks. Er sagt, es gibt nur einen Weg zur Befreiung, das Vertrauen auf Gottes Liebe, der dem Menschen seine Schuld frei vergibt. Gott muss hierfür eine Person sein, die dem Menschen gegenübertritt und ihm einen angstfreien Raum eröffnet, in dem der Mensch zu Gott und zu sich selbst finden kann. Gott muss sich zur Verfügung stellen auch, damit der Mensch wie bei einer psychoanalytischen Übertragung, also auf den Psychiater etwa, überträgt man seine Angst- und Hassgefühle, so wird auch auf Gott Angst und Hass und Vertrauen, alles das übertragen. Eine Art Übertragungsreaktion. Man kann vielleicht etwas verkürzt sagen, Gott als der Psychotherapeut hier bei Drewermann. Deshalb eine Person. Nun, Sie merken, es sind hier schon gewisse Abweichungen. Die Heilige Schrift wird hier nicht mehr wörtlich, sondern rein symbolisch ausgelegt, etwa in der Urgeschichte. Dann geht man von den menschlichen Grunderfahrungen aus und nicht von der göttlichen Offenbarung. Aber auf diese Dinge gehe ich dann später noch ausführlicher ein. Aber trotzdem war dies noch halbwegs traditionell, christlich und auch katholisch. Und Drewermann war also weiterhin Privatdozent. Zur Entfremdung kam es dann durch seine Schriften in den 80er Jahren von seiner Kirche. Und vor allem zunächst ist zu nennen sein zweibändiges Werk Tiefenpsychologie und Exegese. 1984, 85 erschienen, auch so dick. In diesem Werk strebte er an, wie er an Bischof Degenhardt schrieb, ich zitiere, was ich möchte, ist nicht mehr und nicht weniger als eine grundlegende Veränderung der gesamten Art und Weise, wie heute Theologie betrieben wird. Also durchaus nicht unbescheiden. Die gesamte Theologie also verändern, ein ganz neuer Ansatz. Nun, wie sieht das nun aus? Man kann sagen, die Entmythologisierung und existenziale Interpretation der Bibel ist die Voraussetzung und die tiefenpsychologische Deutung ist das Lösungsmodell, das er ansetzt. Zunächst einmal die Entmythologisierung und existenziale Interpretation der Bibel als Voraussetzung. Sie kennen vielleicht die Theologie Rudolf Bultmanns. Wer hat denn davon schon gehört? Ich fragen darf. Ist doch vielen bekannt, ja. Rudolf Bultmann steht ja für die extrem liberale Theologie der Bibelkritik, der also gewissermaßen keinen Stein auf dem anderen gelassen hat von den biblischen Schriften, der sie nun alle von der Existenzerfahrung des Menschen her deutet, aber nicht mehr von der Offenbarungsdimension Gottes her, dass Gott also wirklich zu seinen Boten gesprochen hat, sondern es seien praktisch Mythen, Legenden, Fabeln. Und Sie kennen die bekannten Feststellungen aus der Theologie Bultmanns. Erledigt ist die Jungfrauengeburt, erledigt ist die Sühnewirkung des Todes Jesu. Jesus ist zwar gestorben, aber er konnte kein Sühneopfer für uns bringen, wird behauptet. Erledigt ist die Auferstehung, erledigt sind die Wunde, erledigt ist die Himmelfahrt, erledigt ist die Wiederkunft. Alles das seien mythologische Elemente, die auszuscheiden seien. Entscheidend sei nur die persönliche Existenz Erfahrung des Menschen, wo er sich findet, dass er sich entweltlicht, nicht weltverhaftet lebt, sondern sich befreit vom Verhaftetsein an die Welt, was sehr stark von Martin Heidegger geprägt ist, von einem Marburger Philosophen. Und Bultmann als Freiburger Philosophen und Bultmann als der Marburger Theologe hat das nun sehr stark übernommen. Rudolf Bultmann, er gilt als der große Zertrümmerer in der Theologie, der also die Heilige Schrift versucht hat, ganz neu zu deuten, und zwar eben existenzial von der menschlichen Existenzdimension her. Nun, wie ich noch darstellen werde, steht das im Widerspruch zum Selbstanspruch der Heiligen Schrift. Aber zunächst einmal das als Voraussetzung. Es gibt also für Bultmann kein Eingreifen einer höheren Macht, also Gottes, durch Offenbarungen und Wunder. Nur an einer Stelle in der Existenz des Menschen könne die Erfahrung einer Transzendenz gemacht werden. Und die biblischen Berichte seien anthropologisch als menschliche Existenz betreffend zu deuten. Trebermann schreibt nun in Tiefenpsychologie und Exegese, Band 1, Seite 94 folgende: Die historisch-kritische Methode, also die Bibelkritik, hatte darin vollkommen recht, die Mythen und Legenden in ihrer äußeren Gestalt auch in der Bibel zu zerstören, indem sie ihre mangelnde Historizität, also geschichtliche Wahrheit, nachwies. Und soweit Trebermann. Er nimmt also die Bibelkritik auf. Das ist die eine Seite. Aber andererseits übt er, zunächst scheint es paradox, massive Kritik an der Bibelkritik, an der historisch-kritischen Methode. Und zwar spricht er in einer Überschrift vom religiösen Irrweg der historisch-kritischen Methode. Und zwar deshalb, weil sie sich nur mit den vordergründigen Fragen beschäftige, etwa ob eine Stelle echt oder unecht sei, ob sie jetzt jesuanisch oder nachtraditionell und so weiter sei. Das ist für ihn gar nicht entscheidend, sondern entscheidend ist die Gegenwartsbedeutung der Texte. Ich denke, durchaus eine akzeptable Beobachtung, aber doch zu wenig. Aber er sagt, die Gegenwartsbedeutung der Texte. Wenn man sich nur mit historischen Fragen beschäftigt, drohe der Erdrutsch in den Historismus, dann werde aus Religion historische Religionswissenschaft. Dann werde aus Glauben bloße Glaubenskunde, ganz distanziert. Und dann werde aus Theologie, Archäologie, Altertumswissenschaft. Also das ist zu wenig. Wir müssen die Gegenwartsbedeutung in der Existenz eben des Menschen deutlicher betonen. Es hat ihm durchaus Bultmann schon vorbereitet, aber in der gängigen historisch-kritischen Methode ist man sehr stark mit den historischen Fragen beschäftigt und darauf fixiert. Also das möchte er überwinden. Und wie überwindet er es? Indem er nun, und darüber geht er über Bultmann hinaus, als neues Lösungsmodell die Tiefenpsychologie anwendet und die Bibel tiefenpsychologisch interpretiert, deutet. Die Psychoanalyse Sigmund Freuds, vor allem aber die Tiefenpsychologie Carl Gustav Jungs. Und er knüpft an Freuds Traumdeutung, dass man also in den Träumen, dass da das unbewusste Seelenleben des Menschen erforscht werden kann, hochkommt auf der Couch und Ähnlichem dann. Und bei Carl Gustav Jung vor allem die Archetypenlehre, dass in der Seele jedes Menschen Urbilder aus der Vergangenheit überliefert werden, etwa die Hexe, der Magier, der alte weise Mann, das Mädchen, der Zauberer, alles das seien Urbilder im Seelenleben, die sich tradieren in die Quissen, die Gegenwart. Eine Sache, die übrigens nicht bewiesen ist, ich werde darauf noch zurückkommen, aber Carl Gustav Jung. Und nun lautet ein Kernsatz bei Eugen Trebermann: Mit dem Traum, nicht mit dem Wort ist zu beginnen. Mit dem Traum, nicht mit dem Wort ist zu beginnen. Johannes 1,1, im Anfang war das Wort, Trebermann würde fast sagen, im Anfang war der Traum. Sie merken, ein ganz anderer Ansatz. Und warum? Trebermann sagt, dass aus dem Traum heraus sich der Mythos entwickelt, das Märchen und die Sage und Legende, also auch die biblischen Sagen. Er betrachtet es ja als Symbolträger, nicht als wirkliche Tatsachen zum Großteil. Entscheidend ist für ihn die Symbolbedeutung, die Symbolkraft der Geschichten. Die historische Faktizität ist nebensächlich für ihn. Und das kollektive Unbewusste, das sich in den Urbildern der Seele, den Archetypen, niederschlägt, das sei der Wurzelgrund der Religion, und zwar aller Religionen, und damit kann er auch die Religionen miteinander verbinden, weil er nicht das Wort, sondern den Traum an den Anfang stellt, weil alle Menschen träumen, alle Menschen unbewusste Erlebnisse haben in allen Kulturen. Und es geht dann um den Selbstwertungsprozess des Menschen, wie Carl Gustav Jung sagt, die Individuation. Menschliche Grundbefindlichkeiten wie Leid und Freude, Leben und Tod, Krankheit und Heilung, das Geschlechter- und Generationsverhältnis werden erfahren in den Träumen, in den Urbildern der Seele. Der Schatten ersetzt das Böse, was man früher Teufel genannt hat, ist jetzt nur der Schatten, der praktisch die abgelehnten negativen Bestandteile der Persönlichkeit verkörpert, die dann zu integrieren sind, damit der Mensch wieder zu seiner Ganzheitlichkeit gelangt. Also der Schatten, der Satan ersetzt hat, ist also zu integrieren, einzufügen in die menschliche Gesamtpersönlichkeit, bei Jung schon. Das Selbst ist das Ziel einer ganzheitlichen Personalität, und Animus und Anima sind als die gegengeschlechtlichen Bereiche in jedem Menschen vorhanden, höchst aktuell im Blick auch auf die homosexuellen Diskussion, dass das hier nun behauptet wird bei Jung. Ich denke, auch das ist nicht bewiesen. Wenn ein Mann weint, heißt das noch lange nicht, dass das ein weiblicher Wesenszug sei, sondern das ist ein geschöpflicher Wesenszug, der allen Geschlechtern eignet, um nur ein banales Beispiel einmal zu nennen. Nun, wie sieht die tiefenpsychologische Deutung aus? Johannes 21, 1-14 ist ein wichtiges Beispiel. Da geht es ja um den auferstandenen Herrn Jesus Christus. Und zwar möchte ich einmal einige Verse daraus lesen, aus dem Johannesevangelium 21, 1-14. Jesus war also am Kreuz gestorben, erscheint den Jüngern am See Genezareth, und da heißt es nun: Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich ins Wasser. Und ich überspringe einige Verse. Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen hat. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch die Fische. Da sie nun das dritte Mal, dass Jesus von den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Das war nun das dritte Mal. Also es ist ein Auferstehungsbericht. Jesus begegnete den Jüngern am See Genezareth und isst mit ihnen Fische und Brot, hält mit ihnen das Mahl. Und wie deutet nun Eugen Drewermann dieses? Drewermann sagt, dass das nicht wirklich geschehen sei, sondern es sei ein Visionsbericht. Etwas, was in der Einbildung der Jünger sich abspielt in ihrem inneren Seelenleben, das da dargestellt wird. Und das sich im Seelenleben jedes Menschen abspiele. Er sagt, ich zitiere aus Tiefenpsychologie und Exegese, Band 2, Seite 402 folgende: Religionspsychologisch kann die Erscheinung Christi oder des Engels Gottes oder der Mutter Gottes nicht anders erfolgen, als dass in der menschlichen Seele Kräfte angesprochen werden, die ein entsprechendes Gestaltbild hervorrufen. Wenn sich ein Mensch seelisch in einer großen Krise befindet, etwa vor dem drohenden Ausbruch einer Psychose, so kann es sein, dass zu seiner Gesundung wie von selbst aus dem Unbewussten Bilder und Vorstellungen aufsteigen, die wortwörtlich vom anderen Ufer her Gegenkräfte zu der bisherigen Bewusstseinseinstellung freisetzen. Ich unterbreche also: vom anderen Ufer her des Unterbewusstseins, nicht wirklich Jesus am Ufer, sondern das ist das Gegenbild. Ich fahre fort. Was den Jüngern inmitten des Gefühls der Lebensleere, sagt Drewermann, der Aussichtslosigkeit, der Haltlosigkeit und der Sinnlosigkeit erscheint, in Anführungsstrichen hier bei ihm, ist psychologisch betrachtet das Gegenbild ihrer selbst. also nicht der personale Jesus, sondern das Gegenbild ihrer selbst, die Wesensgestalt einer nie geahnten, nie gelebten Menschlichkeit, die in ihnen angelegt ist und nur darauf wartet, entdeckt zu werden. Zitat Ende. Also es wird tiefenpsychologisch gedeutet. Nicht historisch, nicht tatsächlich, sondern tiefenpsychologisch, innerseelisch. Und in dieser Art biblische Erzählungen symbolisch und psychologisch aufzufassen, geht Rebermann auch an die Bibel insgesamt heran. Kennzeichnend hierfür ist, was er in dem Spiegel-Interview vom 23. Dezember 1991 gesagt hat. Dieses Interview hat so hohe Wellen geschlagen, dass es in dem Dekret zitiert wird, das zu seinem Entzug der Predigtbefugnis geführt hat. Hieraus einige Fragen und Antworten. Der Spiegel fragt: Wurde Jesus von einer Jungfrau geboren? Drewermann: Die Jungfrauengeburt ist nicht als historisches Ereignis aus den Texten des Neuen Testaments zu begründen. Sie ist nicht als biologisches Ereignis zu verstehen. Weitere Frage: Jesus hat also einen leiblichen Vater gehabt? Antwort: Ja, Jesus ist als Mensch gezeugt und geboren, wie jeder andere Mensch auch. Dann nächste Frage: Die Evangelisten berichten viele Wundertaten. Was davon ist wirklich geschehen? Antwort: Es sind Bilder, die symbolisch zeigen sollen, welche Kraft Jesus gehabt hat, Menschen zu sich selbst zu führen. Ich bin sicher, dass die Person Jesu faszinierend auf Menschen gewirkt hat, sodass er subjektiv als befreiend, als ermutigend, als Ängste beseitigend und auch als heilend erlebt wurde. Unter suggestivem Einfluss, also einer Art Einbildungskraft, sind Spontanheilungen möglich, weil psychische Leiden physisch krank machen können. Es gab solche Heilungen in der Antike, es gibt sie heute in einigen Stammeskulturen, etwa bei den Schamanen, das sind die Zauberpriester. Es gibt sie in der Psychotherapie. Und dann die entscheidende Frage: War das Grab Jesu leer? Ist Jesus am dritten Tag nach seinem Tode leiblich auferstanden? Antwort: Da muss man jetzt genau hinhören. Die Ostergeschichten haben den Glauben an die Auferstehung nicht begründen, sondern ihn nur auslegen wollen. Sie sollen in Bildern verkünden, die Geschichte Jesu ist mit seinem Tod am Kreuz nicht zu Ende. Ich sage, an die Auferstehung glauben heißt auf Gott vertrauen, dass seine Liebe den Tod überdauert. Auch das leere Grab ist ein Bild für eine Wahrheit des Glaubens. Rückfrage des Spiegels: Nur ein Bild, kein Bericht, also geben Sie Bultmann recht, der sagt, ein Leichnam kann nicht wieder lebendig werden und aus dem Grabe steigen? Antwort: So ist es. Das gilt für das Grab Jesu und es gilt für alle anderen Gräber, in Verdun und in Vietnam, in Paderborn und in Hamburg. Zitat Ende. Also erledigt ist die Auferstehung, erledigt sind die Wunder und so weiter, genau wie bei Rudolf Bultmann. Und noch darüber hinausgehend dann die Neuinterpretation. Auch der Sühnetod Jesu wird verleugnet. Drewermann sagt, Jesus hat uns einen Gott nahebringen wollen, der überhaupt keine Opfer braucht. Einfach weil er gütig ist, vergibt er den Menschen so, wie sie es nötig haben. Also auch das kann er nicht fassen. Nun, ich muss noch etwas weitergehen, nämlich zu der Wiederentdeckung der Mythen in den verschiedenen Religionen. Der Traum ist ja für ihn der Beginn, nicht das Wort, die Offenbarung Gottes in der Geschichte auch, sondern in den subjektiven Träumen von Menschen, was sich da ereignet. Und der Traum nun ist, wie schon angedeutet, das Bindeglied zwischen den Kulturen und Religionen, weil alle Menschen träumen. Drewermann sagt, nur in den Archetypen und in den Gefühlen liegt das Einende und das Verbindende zwischen den Kulturen und Religionen aller Zeiten und Zonen. Während die Sprache trennend ist, die Vernunft trennend ist, die Kategorientafel der moralischen Wertsetzungen sich als sehr zeitgebunden und voneinander trennend erweist. Zitat Ende. Also, wie kann man die Einheit der Menschheit und der Religionen herbeiführen? Durch die Träume, durch die Gefühle. Und was verhindert diese Einheit? Das ist eben die Vernunft, das ist das Wort, sind die Kategorientafel der moralischen Wertsetzungen der einzelnen Religionen. Und nun möchte er also die in allen Religionen und Kulturen verborgenen Schätze heben, die sich in den Träumen, Archetypen, Symbolen, Mythen, Märchen und so weiter offenbaren, alles auf einer Ebene hier von ihm untersucht. Und dabei gelangt er nun sogar zu einer positiven Wertung von Okkultismus, Schamanismus, also Zauber, Zauberei und Magie, indem er deren Inhalte als innerseelische Vorgänge deutet. So schreibt er in Band 1, Feen und Hexen, Engel und Dämonen, Götter und Teufel sind die abgespaltenen, zum wachen Bewusstsein bisher nicht zugelassenen Teile der Seele in personifizierter Gestalt. Zitat Ende, genau wie Carl Gustav Jung, der Schatten, nicht, der noch integriert werden muss. Es gibt kein Böses wirklich, sondern das muss auch noch eben zum wachen Bewusstsein dringen und dann eben integriert werden können. Magie sei die praktische Darstellung des Traumerlebens, die Zauberpriester agieren ihre Heilträume aus und so weiter. Also das wird hier sehr verharmlosend und positiv dargestellt. Auch die biblische Aussage gehe ich auch nachher ein im nächsten Teil, übernächsten Teil. Und ich könnte jetzt noch einiges sagen über Drewermans neue Naturmystik, dass er also in allen Religionen, gerade in den Indianerreligionen, die neue Einheit mit der Erde, mit der Erdmutter Gaia verkündet, hier Naturreligiosität, die bei ihm einfließt, mit seiner neuen Moral, dass er also sagt, dass wir die Kategorientafel der absoluten moralischen Wertsetzungen heute nicht mehr annehmen sollen, sondern entscheidend ist nun das innere Empfinden über ethische Maßstäbe als eine sehr starke autonome Vorstellung und eine Ablehnung des überführenden Gebrauchs des Usus Elenchticus, des Gesetzes Gottes. Aber das muss ich aus Zeitgründen nun weglassen. Sie können das nachlesen in der Literatur, die draußen aufliegt. Ich möchte jetzt auf den dritten Bereich eingehen. Das erste war die Biografie, das zweite einige Lehrpunkte, grundlegende Punkte einige. Und jetzt der Punkt, was können wir von Eugen Drewermann lernen? Nun, ich denke erstens eine ganzheitlichere Sicht der Welt, des Menschen und der Heiligen Schrift. Es ist also zunächst positiv zu würdigen, dass Eugen Drewermann sich bemüht hat, die Einseitigkeiten einer positivistischen und rationalistischen Welt-, Menschen- und Bibelerklärung zu überwinden. Gegenüber einer rein funktionalen Weltsicht postuliert er geistige Zusammenhänge in der Geschichte. Gegenüber einer Überbetonung des menschlichen Verstandes plädiert er für das Gefühl, was oft untergegangen ist. Gegenüber einer historistischen Verkürzung der Bibel propagiert er ihre psychologische Tiefendimension. Also, dass wir eben nicht nur historisch forschen sollen, sondern eben den Gegenwartsbezug. Eine durchaus ganzheitlichere Sicht über frühere Erklärungsversuche hinaus. Damit verbunden ist das Zweite, ein stärkeres Hören auf die existenzielle Dimension biblischer Aussagen. Hier durchaus auch ein zunächst positiver Impuls von Kierkegaard, der Aktualitätsbezug der biblischen Berichte und des Glaubens, dass sie mir heute und hier und jetzt für meine Existenz etwas zu sagen haben. Das ist sicherlich richtig und notwendig. Und in dem Punkt, aber auch nur in dem Punkt, war Bultmann und Drewermann gar nicht so weit von den Pietisten entfernt, was den Entscheidungscharakter betrifft. Aber die Frage ist, wofür entscheide ich mich? Wofür? Ist es dann der persönliche Gott oder sind es irgendwelche Existenzialbegriffe? Formal gibt es Ähnlichkeiten, inhaltlich sind wesentliche Unterschiede vorhanden. Also diese Existenzdimension biblischer Aussagen. Dann als drittes Positivum kann man sehen, eine stärkere Verantwortung für die Natur angesichts der heutigen Zerstörung unserer Lebensgrundlagen ist hier, verdient jeder Warnruf, Beachtung und Respekt. Allerdings stellt sich die Frage dann, ob Drewermanns Naturmystik eine wirkliche Therapie sein kann. Nun aber müssen wir in einem breiteren Rahmen auch die Kritik entfalten, weil das ja auch in der Öffentlichkeit wenig zur Sprache kommt. In den Massenmedien ist es gut, auch einmal einem Forum das zu tun, und wir kommen da nicht umhin. Was müssen wir oder sollten wir bei Eugen Drewermann ablehnen aus biblisch-theologischer Sicht? Erstens, die Reduktion der Theologie zur Anthropologie oder zu Deutsch die Verkürzung der Gotteslehre zur Lehre vom Menschen. Eugen Drewermann kritisiert zwar in seiner Umweltethik den sogenannten jüdisch-christlichen Anthropozentrismus, das heißt das Zentriertsein auf den Menschen begrenztes Weltbild, aber er selber ist einem anthropozentrischen, auf den Menschen fixierten Weltbild verfallen. Und Gott nimmt nur noch eine Rolle als Postulat, als sekundäre Person ein. Gott ist nur ein Postulat, das dazu dient, dass der Mensch seine Angstfreiheit verwirklichen kann. Damit aber wird Theologie zur Anthropologie, zur Menschenlehre verkürzt. Nun, ich hatte ja dargestellt, dass bei Drewermann prägend ist die menschliche Grunderfahrung der Angst. Diese Angst und der Versuch zu überwinden bestimmte von da an alles, was er dachte und tat. Seinen Anschluss an Vertreter der existenzialistischen Philosophie und Theologie, seine Suche nach Halt in der katholischen Theologie und die Enttäuschung über diese, sein Hinausgeworfensein im wörtlichen Sinne dann auch leider, oder überhaupt, das heißt leider, ich meine, da kann man drüber diskutieren, und damit auch die Loslösung von der angsteinflößenden Institution Kirche, die er immer wieder so nennt, und anderes. Nun, dieses Ernstnehmen der menschlichen Grunderfahrung der Angst ist durchaus berechtigt. Angst in ihren unterschiedlichen Formen ist heute, wie schon anfangs gesagt, weit verbreitet. Aber dennoch ist zu fragen, ob Drewermanns Therapie wirklich hilfreich ist, vom grundsätzlich theologischen Aspekt her gesehen. Wird nämlich Gott nur als bloßes Postulat zur Überwindung der Daseinsangst des Menschen behauptet, aber nicht in seiner wirklichen Macht und Souveränität ernst genommen, dann ist dem Menschen im Grunde, vielleicht oberflächlich, aber im tiefsten Grunde doch nicht letztlich geholfen. Dann bleibt nämlich der Mensch am Ende wieder auf sich allein gestellt und endet womöglich gerade in der Verzweiflung, aus der ihn Drewermann befreien möchte. Denn für Eugen Drewermann ist das Objekt des Vertrauens, Vertrauen als Gegenbegriff zur Angst, ist das Objekt des Vertrauens austauschbar. Es muss nicht Gott, der lebendige Gott der Bibel sein, sondern es können auch die Götter oder ein Mensch sein. Ja, es kann sogar die Kraft des eigenen Vertrauens, das Vertrauen auf diese Kraft sein. Entscheidend ist für Drewermann nicht, wem ich vertraue, sondern dass ich überhaupt vertraue. So schreibt er, dass das Vertrauen selber eine göttliche Macht sei und dass der Glaube an sich Angst als solche zu überwinden vermag. Tiefenpsychologie, Exegese, Band 2, Seite 136 und 208. Nach biblischer Lehre aber ist es nicht entscheidend, dass ich überhaupt vertraue, sondern wem ich vertraue. Nämlich dem wahren, einen, lebendigen Gott oder den vielen falschen Göttern. Vom lebendigen Gott allein kommt Hilfe. Deshalb heißt es in einem Psalm 124, Vers 8, unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Oder im Psalm 118, in der Angst rief ich den Herrn an und der Herr erhörte mich und tröstete mich. Es ist gut, auf den Herrn zu vertrauen und sich nicht auf Menschen zu verlassen. Die letzte Hilfe kann nur von Gott kommen. Ein Therapeut kann immer nur eine vorläufige, vielleicht aufdeckende Funktion wahrnehmen, aber keine wirkliche Schuldvergebung etwa. Das kann nur Gott schenken, die wirkliche Vergebung der Schuld. Ich hoffe, dass die nicht blühen. Sonst blühe ich auch gleich. Ja, es geht noch. Drewermanns Rede von Angst und Vertrauen erinnert sehr stark an die Lehre vom positiven Denken. Das ist eine Art Selbsthypnosetechnik auf autosuggestivem Weg, dass ich mir selber das Vertrauen immer wieder einrede. Mir geht es jeden Tag immer besser. Ich habe eine Vertrauenshaltung, dass ich es schaffen werde und kann nun meine Impulse auf das Gegenüber abladen. Ich denke, dass das zu wenig ist, dass das etwas anderes ist als wirklicher lebendiger Glaube, der aus der Schuldvergebung dann auch wirkliche Befreiung erfahren darf, indem wir an Jesus Christus als den Herrn, der stellvertretend für uns gestorben ist, glauben und dadurch wirkliche Vergebung der Schuld und Befreiung erleben dürfen. Drewermanns Ansatz ist innerseelisch und nicht theologisch im eigentlichen Sinne. Das wollte ich darstellen. Und es wird gerade an der Betrachtung über Jesus deutlich bei Drewermann. Er sagt ja, Jesus sei ein bloßer Mensch gewesen, geboren wie jeder andere Mensch auch, der eben durch seine Persönlichkeit faszinierend gewirkt hat, wie viele Menschen auch faszinierend wirken können und dadurch auch heilend. Aber wenn Jesus nur ein bloßer Mensch gewesen wäre, wie hätte er dann uns wirklich vollkommen erlösen können? Das kann nur Gott, der sich selber hingibt in seinem Sohn. Und wenn Jesus nur ein bloßer Mensch gewesen wäre, wie könnte er dann den Sturm unserer Seele stillen? Es ist ein Widerspruch, wenn man behauptet, Jesus könnte den Sturm der Seele stillen und gleichzeitig bestreitet, den Sturm auf dem See Genezareth hatte er nicht stillen können. Das sei nur eine Legende. Nicht? Wie könnte er dann unser Seelenleben in Ordnung bringen, wenn er nicht den Sturm auf dem See Genezareth und andere Wunder hätte vollbringen können, diesen Sturmstillung und anderes? Wenn Jesus nicht mehr wäre, wie hätte er dann den Menschen wirklich helfen können? Bliebe dann Erlösung nicht Illusion? Bliebe dann der Mensch nicht in dem vergeblichen Bemühen um Selbsterlösung in sich gefangen? Ich denke, das ist letztendlich das Problem in der Therapie bei Drewermann. Der Mensch bleibt mit sich, vielleicht auch mit den Mitmenschen allein, aber der lebendige Gott wird nicht wirklich erkannt. Behaupte ich jetzt mal, wir können gern darüber diskutieren. Und das hängt zusammen mit dem zweiten Kritikpunkt, die Auflösung der biblischen Fakten in Symbole. Biblische Ereignisse und Fakten werden als Mythen und Symbole aufgefasst, Fabeln. Eine innerseelisch zu ermittelnde Wahrheit wird von der Wirklichkeit des Berichteten abgetrennt. Das Begriffspaar Wahrheit und Wirklichkeit ist grundlegend zur Erkenntnis vieler Lehren heutzutage. Viele behaupten eine Wahrheit, die irgendwie gültig sein solle, aber abgehoben von wirklichen geschichtlichen Ereignissen, die ich mit Wirklichkeit bezeichnen möchte. Also Wirklichkeit beschreibt, dass das wirklich einmal geschehen ist, dass Jesus wirklich für uns gestorben ist, wirklich auferstanden ist. Und dadurch ergibt sich dann auch Wahrheit für mich heute. Aber wenn ich sage, nur Wahrheit für mich heute, ohne damalige Wirklichkeit, das ist genau das Problem, dass man die Existenz abschneidet von der Geschichte. Und bei der Geschichtslosigkeit und Heillosigkeit endet. Selbst Rudolf Bultmann, der Drewermann in diesem problematischen Weg vorausgegangen ist, muss zugeben, dass die biblischen Autoren auf der Faktizität, auf der wirklichen historischen Ereignishaftigkeit des von ihnen Berichteten beharren. So etwa Paulus im Auferstehungskapitel 1. Korinther 15. Über 500 Menschen auf einmal haben den Auferstandenen gesehen und man kann sie fragen und sie sind bereit, ihr Leben zu geben für diese Botschaft. Es ist keine Einbildung. Ein ganz überzeugender, ja ich würde sagen, Beweis für die wirkliche Auferstehung Christi. Die Menschen konnte man befragen, sie waren bereit, ihr Leben für diese Botschaft zu geben und das hätten sie nicht für ein Phantom getan. Nun, Bultmann muss das zugeben, bezeichnet diese Argumentation im Wort Gottes allerdings als fatal, so wie wenn er es besser wüsste als Paulus, der damals gelebt hat. Nicht? Dieser Hochmut manchmal bei Theologen, ich gehöre ja auch zu dieser Berufsgenossenschaft, aber das ist immer ein Problem, sobald man sich da über das Wort Gottes erhaben fühlt. Da beginnt dann schon die Bibelkritik und die Irrlehre. Bultmann bezeichnet das, was der Apostel Paulus schreibt, als fatal, als verhängnisvoll und deutet die Aussagen um. Und so auch Drewermann. Nun weist allerdings ein anderer Theologieprofessor, ein positiver Mann, der Erlanger Systematiker Professor Walter Künneth, in seinem Buch Theologie der Auferstehung darauf hin, dass das biblische Denken mythenfeindlich ist. Mythen sind also Fabeln, eine Art Märchen. Die biblischen Geschichten werden also als Märchengeschichten hingestellt, aber die Bibel selber ist von ihrem Selbstanspruch her mythenfeindlich. Sie lehnt gerade das ab. Ein ganz deutliches Zitat hier aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 16. Wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, griechisch mythoi, Mythen. Nicht ausgeklügelten Mythen gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Und so auch in dem gesamten Neuen Testament wird immer die wirkliche Auferstehung, die wirkliche Begegnung mit dem auferstandenen und wirkenden Herrn Jesus Christus geschildert, so etwa auch im Anfang des ersten Johannesbriefes. Ich möchte gerade mal diese Anfangsverse uns lesen, wo der Apostel schreibt: Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben, vom Wort des Lebens, und das Leben ist erschienen, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Das Wort des Lebens, der Logos, Jesus Christus, auch in Johannes 1 und so 1. Johannes 1, betastet sogar. Die Nägelmale Jesu konnte Thomas betasten. Gerade eine Abwehr solcher doketischer Reduktionen, wie bei Drewermann und anderen, wo das dann eine Art nur noch Scheinleiblichkeit oder Ungeschichtlichkeit am Ende wird. Gerade dagegen wendet sich die Heilige Schrift selber in einer prophetischen Voraussicht über solche, muss man sagen, Irrlehrer, die das bestreiten werden am Ende der Zeiten. Wir sind nicht Mythen gefolgt. Die Bibel ist mythenfeindlich und deshalb kann man nicht sagen, sie bestünde aus Mythen oder Fabeln. Weitere Bibelstellen, die ich jetzt nur aufzähle, die das auch so sagen, etwa 1. Timotheus 1, Vers 4, 1. Timotheus 4, Vers 7, 2. Timotheus 4, Vers 4, Titus 1, Vers 14 und viele weitere. Wer Christus tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir, dann bliebst du ewiglich verloren. Dieser Satz von Angelus Silesius ist richtig und viele von uns können dem auch zustimmen, denke ich. In uns muss Christus leben durch den Glauben, durch die Wiedergeburt durch den Heiligen Geist. Wer Christus tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir, so bliebst du ewiglich verloren. Aber liebe Geschwister, liebe Freunde, es gilt auch das Umgekehrte. Wer Christus tausendmal in dir geboren und nicht in Bethlehem, dann bliebst du erst recht ewiglich verloren. Denn dann wäre er ja nie gekommen, hätte uns nie erlöst. Aber Gott sei Dank ist er gekommen und er ist in Bethlehem geboren und hoffentlich auch in vielen von uns. Es gilt kein Aktum ohne Faktum, keine Gegenwartsbedeutung des Glaubens ohne Verankerung in der historischen Vergangenheit. Nun muss ich noch zu einem letzten Kritikpunkt kommen, nämlich zur Fraglichkeit der Tiefenpsychologie als Universalschlüssel zur Erklärung von Mensch, Welt und Bibel. Ist die Tiefenpsychologie, vor allem Carl Gustav Jungs, aber auch Sigmund Freuds, wirklich der Schlüssel zur Heiligen Schrift? Drewermann selber relativiert das, indem er sagt, es könnte ja sein, dass all meine Lösungsversuche unzureichend oder unzutreffend wären. Ich selber bin überzeugt, dass die Tiefenpsychologie bald schon sich auflöst, in ein erweitertes, kombiniertes Erkenntnisinstrumentar aus Systemtheorie, Hirnphysiologie, Kommunikationstheorie, Verhaltensforschung, Kulturanthropologie und vielem anderen mehr. Es gäbe so viel dabei zu lernen. Worum ist eigentlich G-Zeile 45? Also er sieht es nicht als der Weisheit letzter Schluss, aber als die derzeit bestmögliche Interpretationsmethode für die Heilige Schrift. Deshalb müssen wir uns damit auseinandersetzen. Grundsätzlich finde ich immer bedenklich, wenn man ein außerbiblisches System über die Bibel stülpt, egal wie es heißt. Ob es Faschismus, Marxismus, Sozialismus, ob es Psychologie, ob es irgendetwas anderes ist. Könnte man jetzt tausend Dinge nennen. Aber die Frage nun, ist das nur, oder Existenzialphilosophie, so wie es ja auch heute noch weithin läuft, alles das muss sich fragen lassen, ist das vom Selbstanspruch der Bibel her tragbar? Zu Sigmund Freud und zu Carl Gustav Jung dazu einige Bemerkungen. Sigmund Freud, der Begründer der Psychoanalyse in der Neuzeit, ist weltanschaulich sehr weit vom christlichen Glauben entfernt gewesen. Wir können sicherlich einzelne Elemente anerkennen, etwa dass es Verdrängungen gibt oder dass es Übertragungen gibt, Dinge, die man beobachten kann, die auch in der Bibel in anderer Form vorausgesagt sind, etwa was siehst du, den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken im eigenen Auge nicht, Projektionsmechanismen und vieles andere, was aber auch die Heilige Schrift uns schon sagt, wenn man mal hier nachgraben. Aber als gesamtes Weltanschauungssystem können wir das nicht übernehmen, möchte ich behaupten. Denn zum Beispiel Freud war von atheistischen Denkvoraussetzungen geprägt, also von gottlosen Denkvoraussetzungen. Er hatte kausalmechanische Erklärungsprinzipien innerhalb eines mechanistischen Weltbildes reduziert und erklärte fast alles durch den Sexualtrieb. Der Triebdeterminismus wurde vereinseitigt übertrieben. Er deutete das Gewissen des Menschen um zum Über-Ich, die Sünde zu bloßen Schuldgefühlen, heute sehr modern, und die Behauptung stellte er auf, Gott sei das Produkt einer kollektiven Neurose, einer kollektiven innerseelischen Krankheit und nervlichen Krankheit. Und Freud ist nur nicht der Hauptlehrer, aber die Traumdeutung bei Freud ist auch bei Drewermann wichtig. Aber sein Hauptvorbild, möchte ich sagen, ist sicherlich Carl Gustav Jung. Nun, wer war Carl Gustav Jung? Ein Schweizer Tiefenpsychologe, der sich sein ganzes Leben lang beschäftigte mit Parapsychologie, Okkultismus und den Ritualen der verschiedenen Religionen. Seine Doktorarbeit schrieb er über spiritistische Experimente, also Geisterverkehr, die er mit seiner Nichte Helly Preiswerk durchführte. Und zu seiner Lehre von dem kollektiven Unbewussten, zu den Archetypen, gelangte er durch Träume, in denen ihm Ahnen und Totengeister erschienen. Er selber schreibt darüber, etwa in seinen Erinnerungen, herausgegeben von A. Jaffe, Seite 195, Zitat, die Gespräche mit den Toten, die Septem Sermones bildeten eine Art Vorspiel zu dem, was ich der Welt über das kollektive Unbewusste mitzuteilen hatte. Das ist genau die Archetypenlehre, die auch bei Drewermann mit dem Traum ist zu beginnen, grundlegend ist. Aus Geisterbegegnungen. Und nun warnt uns ja die Heilige Schrift vor solchen Dingen, vor jeder Art von Spiritismus, Geisterverkehr, Wahrsagerei, Hellseherei, Zauberei, Astrologie und so weiter und so weiter. Diese ganzen Praktiken, die das erste und zweite Gebot übertreten, allein Gott zu ehren, allein seine Offenbarung anzuerkennen, diese Praktiken werden als Gräuelsünden von Gott her benannt. Also das sollen wir nicht tun. Und hier ist das große Problem, gerade bei Carl Gustav Jung, dass er sich auf dieses finstere Gebiet eingelassen hat. Lesen Sie einmal die über 500 Seiten dicke kritische Biografie von über Carl Gustav Jung, geschrieben von Els Nannen in der Faktum Ethos in der Schwengeler-Reihe. Da werden Sie hier viele erschütternde Zitate finden. Nach Carl Gustav Jung wird behauptet, auch Christus sei ein Archetyp, ein Urbild des Selbst. Jesus sei nur ein bloßer Mensch gewesen, nicht Gottes Sohn im biblischen Sinne. Das Bild des Gottmenschen könne in jedem von uns lebendig werden und vieles weitere. Der Psychoanalytiker Albert Görres stellt fest im Blick auf Jung, im Blick auf Drewermann, er benutzt die Grundbegriffe Carl Gustav Jungs, als handle es sich um wissenschaftlich anerkannte und bewährte Begriffe, obwohl deren ontologischer Wert, ihre Validität, das heißt der Nachweis, dass ihnen eine seelische Wirklichkeit entspricht, niemals geklärt wurde. Die Archetypenlehre ist eine von mehreren Erklärungsversuchen der Befunde, also etwa der Traumbefunde, weder der einzige noch der anerkannteste. Albert Görres, Erneuerung durch Tiefenpsychologie, Fragezeichen, Seite 146. Und das Problem ist, dass gerade die jungsche Tiefenpsychologie nicht zur Transzendenz des wirklichen Gottes durchdringt, sondern nur zu einer Welt von Geistwesen, die meines Erachtens, was auch die Bibel sagt, dämonischen Ursprungs sind, finsteren Ursprungs. Denn Gott offenbart sich durch seine Boten, seine Engel, souverän in seiner Macht und Freiheit. Aber wir können nicht durch spiritistische Experimente in die übersinnliche Welt eindringen wollen. Dem kommen nur die Dämonen entgegen, nicht die Engel Gottes. Und eine wirkliche Veränderung des Menschen kann nur von außen erfolgen, durch den von außen kommenden Geist Gottes, der den Menschen seine totale Verlorenheit erkennen lässt, der ihn zur Buße, zur Lebensübergabe, zur Veränderung seiner Existenz in Jesus Christus führt. Die Erneuerung des Menschen muss geistlich geschehen. Psychologische Elemente können zwar unter Umständen hilfreich sein, wenn sie nicht als gesamtes Weltanschauungssystem übernommen werden, nur als Einzelelemente, herausgelöst aus ihrem weltanschaulichen Rahmen und soweit sie nicht im Widerspruch zur Bibel treten, aber sie können nicht zur wirklichen Befreiung und Sündenvergebung führen. Und wenn sie aus weltanschaulichem, falschem Hintergrund stammen, dann führen sie eben sogar in die Irre. Am Anfang war das Wort und nicht der Traum, betont Johannes 1, Vers 1. Und in Jeremia 23 lesen wir hierzu, zu dieser Vorordnung des Traumes, auch bei Drewermann schon prophetisch in Gottes Wort. Jeremia 23, Vers 25 bis 28. Ich höre es wohl, was die Propheten reden, die Lüge weissagen in meinem Namen und sprechen, mir hat geträumt, mir hat geträumt. Wann wollen doch die Propheten aufhören, die Lüge weissagen und ihres Herzens Trug weissagen und wollen, dass mein Volk meinen Namen vergesse über ihren Träumen, die einer dem anderen erzählt, wie auch ihre Väter meinen Namen vergaßen über dem Baal? Ein Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Wie reimen sich Stroh, also Träume, und Weizen, das Wort Gottes, zusammen, spricht der Herr. Wort Gottes hier. Also das Wort Gottes ist grundlegend. Und das ist entstanden, weit überwiegend, durch geschichtliche Begebenheiten. Die Beschreibung des Weges Jesu mit den Jüngern und die Geschichte Israels und so weiter. Es gibt in dieser Geschichte sicherlich auch immer wieder Träume, aber die Träume haben nicht die Überhand. Die kommen gelegentlich vor, müssen sich aber an der Geschichte, am Handeln Gottes, an der Gesamtoffenbarung messen lassen. Und wenn heute jemand mit Träumen, mit Inspirationen, mit Visionen auftritt, das muss sich alles am vorhandenen Wort Gottes, am Kanon messen lassen. Jede sogenannte Neuoffenbarung. Entweder ist sie überflüssig, oder unbiblisch. Jedenfalls muss sie sich aber am Wort Gottes messen lassen, wo dieser Anspruch auftritt. Das ist wieder ein ganz anderes Thema jetzt. Kurz noch zur Religionsvermischung. Ich denke, die meisten von uns werden wissen, wie das erste Gebot lautet, das ich schon erwähnt habe. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und dieses erste Gebot zieht sich durch die gesamte Heilige Schrift wie ein roter Faden. Und wenn nun behauptet wird, mit dem Traum ist zu beginnen und Menschen aus allen Religionen träumen und überall ist eben die Offenbarung der göttlichen Transzendenz, die aber innerseelisch nun praktisch angesetzt wird, dann ist ja das Gebiet des Religionssynkretismus, der Vermischung betreten, aber das entspricht nicht dem Willen Gottes, der eben als einziger Gott sich offenbart und existiert. Und er hat sich in einzigartiger Weise geoffenbart in seinem Sohn. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich, spricht Jesus Christus. Der meist umstrittene und meist bekämpfte Satz in der endzeitlichen Entwicklung, würde ich sagen müssen. Also das beobachten wir sicherlich auf vielen Gebieten, nicht nur bei Eugen Drewermann, nicht nur bei vielen Sekten heutzutage, nicht nur auch in manche kirchlichen Kreise hinein, sondern allüberall fast schon. Die Religionsvermischung, die Durchdringung von Wahrheit und Lüge, von Licht und Finsternis, das ist sicherlich die größte Verführung. Verführung heißt nie nur Lüge, sondern immer Wahrheit plus Lüge. Und wenn man neben den lebendigen Gott andere Götter setzt, wird die Wahrheit zu Boden gerissen, wie es einmal in Daniel vorausgesagt ist. Auch in Assisi 86. Nun, der Eingeweihte weiß, was ich meine. Der Okkultismus, es ist eine Verharmlosung, wenn man das als innerseelische Erlebnisse hinstellt, den Okkultismus, und verharmlost. Feen und Hexen, das seien abgespaltene Teile des Seelenlebens und Ähnliches. Nein, die Bibel spricht hier ganz direkt davon, etwa in Epheser 6. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den bösen Geistern unter dem Himmel, den Daimonios. Und es geht um listige Anschläge des Teufels, der sich als Engel des Lichts tarnt. Das müssen wir sehen. Jesus hat nicht einfach nur Krankheiten geteilt, das hat er auch getan. Er hat auch, das wird ausdrücklich berichtet, immer wieder Dämonen ausgetrieben. Das kann niemand abstreiten, man kann es zwar versuchen umzudeuten, aber ich glaube hier mehr Jesus und seinen Aposteln als Menschen des 20. Jahrhunderts, die das nicht fassen wollen oder können. Und man kann von diesen okkulten Bindungen wieder frei werden, von diesen finsteren Mächten. Satan flieht, wenn er uns unterm Kreuze sieht. Wenn der Sohn frei macht, Jesus Christus, der ist recht frei. Denn dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Die völlige Lebensübergabe an Jesus Christus, der Machtwechsel aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Lichts, ist die Voraussetzung zur Befreiung von okkulten Bindungen, egal wie die entstanden sind. Auch an den Schulen heute mit Glasrücken und Tischrücken und allem Möglichen. Damit lässt sich nicht spaßen. Wenn die Bibel sagt, dass es eine Welt gefallener Engel gibt, Dämonen, die den Menschen auf ewig in die Hölle stoßen können, dann sollten wir uns das sehr ernst und zu Herzen nehmen. In 1. Korinther 10, Vers 20 steht die Warnung, flieht vor dem Götzendienst. Was die Heiden opfern, das opfern sie den bösen Geistern, den Dämonios und nicht Gott. Nun will ich nicht, dass ihr in der Gemeinschaft der bösen Geister sein sollt. Also auch mit heidnischen Religionen lässt sich hier nicht, vor allem nicht auf dem Gebiet des Gebetes zusammenarbeiten, wie es heute immer wieder praktiziert wird. Da beten die einen, zumindest nominell, zu Gott, und die anderen rufen ihre Ahnengeister und Ähnliches an. Soweit das Wesentliche auf die Ethik und anderes kann ich jetzt nicht weiter eingehen. Vielleicht nur dazu ein Satz, dass Eugen Drewermann auch in ethischen Fragen ein doch ziemlich relativistisches, verwässerndes Weltbild vertritt, dass er etwa in der Abtreibungsfrage sehr einseitig nur oder fast nur die Rolle der Frauen sieht, aber nicht kaum das ungeborene Kind. Und auch in Fragen der homosexuellen Diskussion, die heute sehr aktuell ist, und der Euthanasie und vielen anderen Punkten. Sie können da gerne nochmal rückfragen, wenn Sie wollen. Ein Relativismus im Blick auf die Sexualmoral, Euthanasie, Homosexualität und anderes. Wenn aber Gebote wie du sollst nicht töten oder du sollst nicht Ehe brechen, nicht mehr als verbindlich aufgefasst werden, dann ist bald der Damm zum Chaos und zur Anarchie gebrochen und der Mensch der Gesetzlosigkeit, der Anomia, macht sich immer stärker auf, um viele zu verführen am Ende der Tage. Nun, liebe Geschwister, sehr verehrte Damen und Herren, wie schon am Anfang gesagt, ich bin damit jetzt am Schluss angekommen, sollte diese Untersuchung keine Verurteilung, sondern eine Beurteilung sein. Ich denke nicht in den Kategorien der Inquisition, wie das heute zum Teil noch ist, auch mit Lehrentzug und so. Das ist jetzt sicherlich zu erwägen, ob das im evangelischen Bereich zu wenig oder zu viel oder gar nicht gehandhabt wird. Im katholischen Bereich ist man hier konsequent, wenn auch es da immer wieder Auswüchse gegeben hat, auch in der Geschichte. Das wäre auch nochmal ein ganzes Thema. Aber ich wollte heute Abend keine Verurteilung, sondern eine Beurteilung versuchen. Prüft die Geister, ob sie von Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. 1. Johannes 4, Vers 1. Und die Frage, möge man mir erlauben, ist Eugen Drewermann ein falscher Prophet? Ich denke, nach allem Gesagten, was er an unserer Auferstehung, unserem Sühnetod, Jesus sagt vor allem, das ist ja immer der Kern des Glaubens, muss man dieses leider bejahen. Er hat zwar eine ganze Reihe von guten und richtigen Fragen gestellt, möchte ich ausdrücklich nochmal betonen. Zum Beispiel, wie können angstfördernde Faktoren abgebaut werden? Wie kann der ganze Mensch als denkendes und fühlendes Wesen wieder zu seinem Recht kommen? Wie können wir in der Bibelauslegung über eine zersetzende historische Kritik hinausgelangen? Wie kann die Natur besser geschützt werden? Gute und notwendige Fragen, aber die Antworten sind eben problematisch. Sie stehen vielfach im Widerspruch zu den klaren Aussagen der Heiligen Schrift. Zu den klaren Aussagen heißt, zu den nicht tiefen psychologisch und anders wie umgedeuteten Aussagen. Martin Luther hat uns ja gelehrt, gerade die Geschwister des Gebetsvereins werden das ja, denke ich, auch wissen, in der Schriftauslegung zu beachten, dass wir vom Textzusammenhang ausgehen und vom Wortsinn. Nur wo der Wortsinn keine wirkliche Bedeutung ergibt, ist weiter zu fragen. Aber zunächst der Wortsinn und der Textzusammenhang. Und der Textzusammenhang macht ja deutlich, ob ein Textabschnitt als Gleichnis zu verstehen ist oder als Tatsachenbericht oder als Poesie, etwa Psalmen oder Sprüche weithin, oder eben als historisches Ereignis. Das wird vom Zusammenhang her deutlich und das sind die Auslegungsregeln. Also Widerspruch zu den klaren, nicht umgedeuteten Aussagen der Heiligen Schrift. Ich fasse zusammen die Kritikpunkte. Verkürzung der Theologie zur Anthropologie, also der Lehre von Gott zur Lehre vom Menschen. Auflösung biblischer Fakten und Tatsachenberichte in Bilder und Mythen und damit Verlust des Heilscharakters ihrer Aussagen. Religiöser Synkretismus, Religionsvermischung, auch Pantheismus in der Naturmystik und Spiritismus, dämonische Einflüsse. Und in der Ethik würde ich es bezeichnen als individualistischen Anarchismus. Drewermanns Gottes-, Welt-, Menschen- und Bibelverständnis besitzt viel Ähnlichkeit zu den Systemen des New Age, des sogenannten neuen Zeitalters. Er wird auch von manchen bereits als New Age Exeget, New Age Bibelausleger bezeichnet, der in diesen Bahnen dieses neuen Wassermann-Zeitalters denkt, der sehr stark den Menschen in das Zentrum stellt, von seinen Empfindungen, von seinem inneren göttlichen Wesen auch her denkt, was eben nicht mehr sich mit der Personalität Gottes vereinbaren lässt. Vielleicht hierzu noch eine Frage. Als er gefragt wurde, glauben Sie an Gott, was da Eugen Drewermann geantwortet hat? Und zwar hat er eine doppelte Antwort gegeben. Jetzt gerade mal suchen. Er sagte, und zwar in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 3.5.91, dass er zum einen an Gott glaubt als Person, und zwar als Postulat, als Antwort auf die menschliche Angst. Gott also als eine Art Gegenperson, auf die ich meine Hass- und Angstimpulse und Ähnliches übertragen kann. Aber gleichzeitig, und ich denke, das ist unvereinbar, sagt er, Gott ist etwas, das sich in der Welt und mit der Welt selber entfaltet. Das ist ein an den Pantheismus gemahnendes Konzept von hoher Poesie und Kreativität. Pantheismus, die Allgottheitslehre, dass alles göttlich sei, auch der Mensch, auch die Pflanzen und so weiter. Und das ist Hinduismus, meine Damen und Herren. Es ist nicht Christentum. Es ist hinduistisches Denken. Und deshalb, das New Age-Denken hat ja auch seine Wurzeln im Wesentlichen im Hinduismus, der ja meines Erachtens die dämonistischste aller Religionen ist, mit 330 Millionen Gottheiten, sprich Geistern, die da verehrt werden. Und das ist also ein großes Problem, dass dieser Hinduismus, das New Age-Denken, hier diesen Pantheismus fördert. Er möchte allerdings im Unterschied dazu auch an der Personalität festhalten. Das geht aber nicht zusammen. Er kann das auch nicht vereinbaren. Vielleicht kann es jemand von Ihnen versuchen zu beantworten. Mir ist das bisher nicht gelungen. Und also New Age-Ähnlichkeit auch zur Anthroposophie. Ich habe ja meine Doktorarbeit geschrieben über das anthroposophische Bibelverständnis bei Rudolf Steiner und seinen Schülern und habe hier frappierende Parallelen entdeckt. Es liegt draußen ein Blatt auf und auch ein Exemplar, wo Sie das nachlesen können, wenn Sie wollen. Da gibt es also viele Parallelen. Die Hauptparallele dürfte die Religionsvermischung sein. Und das ist eben die endzeitliche Hauptgefahr, dass alles als gleich bezeichnet wird und nichts mehr als Wahrheit erkennbar sein soll dann. Ich möchte schließen mit der Bitte, nehmen Sie die Bibel unvoreingenommen zur Hand, ohne tiefenpsychologische oder andere Umdeutung. Beten Sie um das richtige Verständnis, lassen Sie sich leiten durch den Heiligen Geist Gottes. Und Sie werden darin, wenn er Sie leitet und erleuchtet, zur Quelle des wahren Lebens gelangen. Das möchte ich Ihnen allen mit auf den Weg geben. Und es gibt auch gute, bibeltreue Kommentare hierzu, die uns dazu helfen können. Und aber auch diese sind wie jedes menschliche Buch zu hinterfragen, wiederum vom Wort Gottes her. Damit habe ich den Kreis geschlossen und möchte zum Schluss noch mit uns beten. Lieber Herr, wir danken dir, dass du uns erkauft hast mit deinem teuren Blut am Kreuz auf Golgatha und jeden, der da an dich glaubt, gerettet hast. Und wir bitten dich auch heute Abend, dass du doch noch viele Menschen zu dir rufst, auch hier im Raume, die dich vielleicht nur vom Hörensagen kennen. Herr, dass sie dich doch wirklich in der Heiligen Schrift suchen. Wenn da jetzt jemand Fragen und Suchen ist, dann hilf du. Und schenk du auch allen, die dich kennen und lieben, dass wir festbleiben, auch bei allen Verwirrungen, die heutzutage auf uns einströmen. Bewahre uns nach Leib, Seele und Geist, Herr. Und lass uns das Ziel deiner himmlischen Herrlichkeit erreichen. Amen.